Ich möchte heute aus dem Lukas-Evangelium etwas vorlesen, und zwar aus dem 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums, und zwar die Verse 1 bis 13. Das ist ein Kapitel, das beginnt mit einem Abschnitt über das Gebet. Und darüber möchte ich aufgrund dieser Worte ein bisschen etwas sagen, über das Gebet. Es heißt ja, und es geschah, als Jesus an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, also Jesus: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, noch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leih mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von ihnen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm stattdessen eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist eine Zusammenstellung verschiedener Worte über das Gebet. Und ich möchte ein bisschen etwas darüber sagen, obwohl wir da ein ganzes Jahr lang über Gebet reden könnten. Aber einige ausgewählte Gedanken zu diesem Text. Es beginnt damit, dass die Jünger Jesus fragen: Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Und es kommt dann eine ganze Reihe von Aussagen, die Jesus hier zum Gebet macht. Es beginnt mit dem sogenannten Vater Unser, das in der Lukas-Version etwas nicht so ausführlich ist wie in der Matthäus. Im Matthäus-Evangelium ist es ausführlich in der Bergpredigt, nämlich in der Form, wie wir es dann auch kennen und auswendig gelernt haben. Es ist ein bisschen eine Kurzfassung hier und dann geht's weiter. Ihr Lieben, jetzt möchte ich etwas am Anfang ganz Entscheidendes sagen über das Gebet, weil es sozusagen irgendwie verborgen durch diesen ganzen Text hindurchgeht. Nämlich, wenn Jesus gefragt wird, lehre uns beten, dann ist es sehr interessant und sehr wichtig zu sehen, dass Jesus jetzt nicht über die Technik von Gebet redet. Mach das und mach das und so und so und das und so weiter und die Inhalte, sondern er redet von etwas ganz anderem. Das muss man heraushören durch diese Texte. Was ist im Grunde genommen das tiefste Geheimnis von Gebet? Das tiefste Geheimnis von Beten, also wenn wir mit Gott reden, wenn wir ihn um etwas bitten, wenn wir ihn loben, wenn wir ihm danken, hier geht es hauptsächlich um das Bitten. Das tiefste Geheimnis im Gebet ist das, dass derjenige, der betet, sich bewusst ist, mit wem er redet. Das ist das, was Jesus den Zuhörern sagen will. Seid euch bewusst, wenn ihr anfangt zu beten, mit wem ihr redet. Davon, dass ihr den, mit dem ihr redet, kennt, dass ihr wisst, wer das ist, dass ihr euch bewusst seid, mit wem ihr jetzt redet, davon hängt das Geheimnis vom Gebet ab, davon hängt der Inhalt vom Gebet ab, davon hängt ab die Haltung in unserem Gebet. Je nachdem, ob wir uns dessen bewusst sind, mit wem wir da reden, wird die Haltung unseres Herzens diesem gegenüber offenbar. Und das ist es, woran Gott interessiert ist. Unsere Haltung. Mehr als an allem anderen, was wir bitten und was wir beten, an unserer Haltung. Ob wir wissen, wer er ist. Ob wir wissen, wer er ist. Und deswegen in dem, was Jesus hier nun, diese zwei Gleichnisse, die ich gelesen habe und so weiter, alles über Gebet, im Grunde genommen schildert Jesus nichts anderes als das Wesen Gottes. Und er sagt, wenn ihr betet, dann seid euch bewusst, so ist Gott. Nicht eine Technik, wie man das macht oder was man nicht macht und so weiter, sondern seid euch bewusst, und die Antwort gibt er hier in diesem Kapitel, in dem er sagt, seid euch bewusst, dass dieser Gott, der Schöpfer des Universums, euer Vater ist. Und das kann man gar nicht genug betonen. In dem Moment, wo wir beten, will Gott, dass wir verstehen, dass wir erfassen, dass wir davon geprägt sind und erfüllt sind, dass wir jetzt mit unserem himmlischen Vater reden. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann wird unsere Haltung entsprechend sein, diesem Vater gegenüber. Wir reden, wie ein Kind zu seinem Vater redet. Und das prägt die Atmosphäre unseres Gebetes. Und ich glaube, das ist das Geheimnis vom Gebet. Das tiefste und wichtigste, dass wir in einer Haltung zu Gott kommen, dass wir uns bewusst werden, ich rede jetzt mit meinem himmlischen Vater. Und dieser himmlische Vater ist einer, den Jesus ja ununterbrochen in seinem Erdenleben beschrieben hat. Sein ganzes Verlangen war, seinen Vater im Himmel bekannt zu machen. In seinen Worten und vor allem in seinem eigenen Wesen. Und er sagte auch immer, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er möchte den Menschen den Vater vorstellen. Und darum ist es auch so wichtig, wenn wir ihn ansprechen, dass wir sagen, Vater. Als Jesus die Frage der Jünger beantwortet, wie sollen wir beten, dann sagt er, betet so, Vater unser im Himmel. Da liegt die größte Betonung, Vater. Es ist der Vater, der uns bedingungslos liebt. Es ist der Vater, der immer das Gute im Sinn hat für jeden von uns, das Beste. Es ist der Vater, der sich in allen Dingen unseres Lebens um uns kümmert. Nun, ihr Lieben, das ist, wenn ich das so jetzt einmal ganz einfach sage, schon einmal eine riesige Herausforderung für uns. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist unser Gebet nicht immer geprägt von vornherein von dem Gedanken, Herr, ich weiß, du meinst das Beste für mich. Du willst das Beste für mich. Du sorgst dich in jeder Situation um mich. Denn oftmals kommen wir ja mit unserer Not so in diesem Sinne, dass wir das Empfinden haben, hoffentlich kümmert er sich um mich. Hoffentlich erfüllt er meine Gebete. Hoffentlich hört er auf mich. Da ist immer so ein Schwingen in unserem Herzen, wo wir vielleicht gar nicht so richtig entspannt, auch in der größten Not zu ihm beten, weil wir wissen, er ist unser Vater. Und wenn es mir ganz dreckig geht, dass ich auch weiß, ja, er ist mein Vater und er will das Beste für mich, auch wenn es mir dreckig geht. Eine riesige Herausforderung. Deswegen sagt Jesus, Achtung, wenn ihr betet, dann seid euch dessen bewusst, ihr betet zum Vater. Und das gibt eurem Gebet die richtige Motivation, die richtige Haltung Gott gegenüber. Und er versucht das nun auch in verschiedenen, es sind hier in diesem Text zwei Gleichnisse eingefügt, von denen, die Jesus nun erzählt, um das Wesen des Vaters darzustellen. Das Wesen des Vaters, zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem ersten Gleichnis, das er erzählt, von einem Freund. Er verwendet hier das Wort Freund, aber das hat mit der Geschichte zu tun, aber in dieser Haltung wird das Wesen des Vaters herausgeformt. Wenn ein Freund, ein Mensch, Mitternacht zu seinem Freund geht, weil er seine Hilfe braucht, er hat nichts zu essen, denn es kam ein Gast zu ihm und er kann ihm nichts vorsetzen. Jetzt geht er zu seinem Freund um Mitternacht und klopft bei seiner Tür und bittet ihn um Brot. Würde da ein guter Freund sagen, lass mich in Ruhe? Bist du verrückt, um diese Uhrzeit zu mir zu kommen? Meine ganze Familie schläft, meine Kinder schlafen, ich liege auch im Bett. Mach mir keinen Ärger. Und Jesus geht noch weiter in dem Gleichnis, er spitzt immer Dinge zu, wenn er ein Gleichnis sagt. Ja, wenn dieser Freund nicht schon deswegen aufmachen würde, weil er sein Freund ist, dann würde er wahrscheinlich aufstehen und ihm Brot geben, so viel er will, wegen der Unverschämtheit, so sagt Jesus wörtlich, wegen der Unverschämtheit, dass er Mitternacht kommt und es wagt, ihn zu bitten. Was Jesus meint, ist sehr offensichtlich. Er meint, wenn das schon bei Menschen der Fall ist, um wie viel mehr wird es Gott sein, der jederzeit auf uns hört, wenn wir zu ihm kommen. Und zwar ohne Ärger. Im menschlichen Bereich, da ärgern, kann man sich sehr ärgern, auch als Freund eines Freundes, wenn man den Eindruck hat, das ist jetzt wirklich unverschämt. Bei Gott ist es nicht so. Das meint Jesus. Bei Gott ist es nicht so. Das ist das Wesen des Vaters. Das Kind kann jederzeit zu seinem Vater kommen. Der Vater im Himmel hat keine Sprechstunden. Wo es dann heißt, am Telefon, wenn man außerhalb der Sprechstunden anruft, dass eben jetzt nicht abgehoben wird, weil keine Sprechstunde ist. Unser Vater im Himmel ist ein Gott, der jederzeit hört und mit dem wir keine Mühe machen, wenn wir zu ihm kommen. Das ist das vollkommen andere bei Gott. Jederzeit, und er freut sich. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und wir werden ihm nie lästig. Wir können immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder mit unseren Bitten kommen und es wird ihm nie lästig. So wie es Menschen oft lästig wird, wenn sie ununterbrochen dasselbe wollen. Und dass wir sozusagen ständig zu ihm kommen können und ihm nie lästig werden, das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass er sich immer freut, wenn seine Kinder mit ihm reden. Zur gelegenen oder ungelegenen Zeit. Bei Gott gibt es nicht diese Unterscheidung zwischen gelegen und ungelegen. Und Jesus geht so weit, und das ist für mich der Mittelpunkt dieser ganzen Aussagen, die er hier macht. Er sagt Folgendes: Darum bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Ihr Lieben, das steht einfach so da wie ein monumentaler Satz. Ich weiß nicht, ob wir schon einmal richtig nachgedacht haben über diese Aussage. Jesus sagt, bittet den Vater und er wird euch geben. Und er wiederholt es nochmal und sagt, jeder Bittende empfängt. Das ist eine Aussage mit einer solchen Macht und Kraft, dass man eigentlich nur staunen kann. So ist unser Gott. Wir bitten und wir empfangen. Bitten, empfangen. Ihr Lieben, das ist höchst erstaunlich, dass sich Gott so uns präsentiert. Er sagt uns in einer Art und Weise, dass wir ermutigt sind, ihn zu bitten, weil er uns zusagt, wenn wir bitten, werden wir empfangen. Ist das nicht eine unglaubliche Herausforderung? Wer bittet, empfängt. Nun, ihr Lieben, natürlich müssen wir nun aufpassen, was wir mit diesem Satz machen. Wir können diesen Satz auch missbrauchen. Wir können diesen Satz auch völlig missverstehen. Denn was Jesus hier nicht meint, ist, dass er hier von einem Automatengott spricht. Gott ist nicht ein Automat, wo man eine Münze nimmt, sie oben hineinwirft, eine bestimmte Sache, die man haben möchte, auswählt, auf den Knopf drückt und unten kommt dann das Gewünschte heraus. Das wäre ein grobes Missverständnis. Das wäre ein mechanisches Missverständnis. Das ist es nicht, was Jesus sagen will. Warum? Weil alles daran hängt, ihr Lieben, und das kommen wir wieder mal zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Alles hängt davon ab, dass wir wissen, mit wem wir reden. Wir reden nicht mit einem Automaten. Wir reden mit einem Vater, der uns liebt. Und der Vater, der uns liebt, wird uns das geben, was für uns das Beste ist. Die Liebe des Vaters steuert. Die Liebe des Vaters bestimmt über das, was er gibt und wie er es gibt und wann er es gibt. Ein Automat steuert nicht, der ist funktionalisiert. Da drücke ich und das Gewünschte kommt heraus. So ist Gott nicht. Ich spreche zum Vater und der Vater hört mich und der Vater entscheidet, was er mir gibt, wie er es gibt und wann er es gibt, entsprechend seiner Liebe zu uns. Er wird uns nie etwas geben, was uns schadet. Ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist die Liebe des Vaters, die steuert, wie das Gebet, das wir zu ihm haben, wo wir um etwas bitten, dass das auch durchbricht in unser Leben. Jesus sagt weiter in diesen Gleichnissen, wenn ein Sohn seinen Vater um einen Fisch bittet, also eine tägliche Nahrung, dann wird er ihm doch nicht eine Schlange geben. Wenn ein Vater seinen Sohn bittet um ein Ei, dann wird er ihm doch nicht einen giftigen Skorpion geben. Das heißt, wenn wir den Vater um etwas bitten und es in seiner Entscheidung ist, was er gibt und wie er gibt und wann er gibt, dann wird er uns in dem, was er uns gibt, nie täuschen. Und dann wird er uns nie etwas geben, was für uns zum Schaden ist, auch wenn es nicht genau das ist, worum wir gebeten haben. Wenn wir wirklich von der Liebe des Vaters ausgehen, dann wird der Vater mit aller Deutlichkeit, ihr Lieben, immer darauf aus sein zu sagen, liebes Kind, ich höre auf dich, was du sagst, aber ich möchte in allem, was ich dir gebe, immer das Gute geben. Immer das Gute. Und nicht alle deine Wünsche sind immer gut. Nicht alle deine Wünsche sind immer zu deinem Vorteil. Manchmal wünschst du dir auch etwas, was in Wirklichkeit aus meiner Perspektive, mein Gott, dir zum Schaden werden würde, wenn ich das gebe. Aber du weißt es oft nicht, dass das, was du dir wünschst, vielleicht auch sogar etwas ist, was nicht zum Besten ist. Ich habe noch etwas Besseres für dich, als du dir wünschst. Und ihr Lieben, ich sehe da die größte Herausforderung und auch die größte Prüfung in unserem Gebetsleben, ob wir tatsächlich es aushalten können, dass wir auf der einen Seite mit aller Deutlichkeit sagen, Vater, du hast immer ein Ohr für mich und du willst immer das allerbeste für mich. Und auf der anderen Seite, dass wenn wir um etwas bitten, es aber nicht erhalten, worum wir gebeten haben, dass wir immer noch sagen, ja Vater, auch dass du es mir nicht erfüllt hast oder anders erfüllst, ist eine Gebetserhörung. Denn du bist ein Gott, der immer gibt. Wer bittet, empfängt. Wir haben einen gebenden Gott, aber er gibt nicht immer das, was wir wollen. Ihr Lieben, manchmal sind wir in einer ganz schwierigen Situation, eines Leids, einer Not, einer Durststrecke, irgendetwas und wir schreien zu unserem Vater und wir bitten ihn, dass er uns herausholt, das ist ja unser Gebet. Hol uns heraus, wende diese Not. Und manchmal sagt dann Gott, das Bessere für dich ist nicht, dass ich dich aus dieser Not befreie, sondern dass ich mit dir durch diese Not gehe. Dass ich mit dir dich begleite und dir alles gebe, dass du durch diese Strecke des Leides, der Not hindurch gehst. Aber das Wesentliche, ich bin da und ich gebe dir die Kraft, ich gebe dir alles, was du brauchst, um durchzugehen. Weil Gott im Sinne hat, mir das Bessere zu geben. Es kann sein, dass er mir, wenn er einfach die Not verändern würde, es für mich gar nicht von seiner Perspektive das Beste ist, sondern das Schlechtere. Das Bessere könnte sein, dass wir tatsächlich in dieser Phase, wo wir Gott so bitten darum, dass er uns befreit von diesem oder jenem, dass er uns nicht befreit, aber wir erleben eine Nähe Gottes. Wir erleben eine Kraft Gottes. Wir erleben seine Barmherzigkeit dadurch, dass wir spüren, wie er ganz nahe bei uns ist und wir durch dieses Wasser hindurchgehen können und nicht ertrinken. Aber wir gehen durch das Wasser, dass er mit uns durch das Feuer geht. Er rettet uns nicht vor dem Feuer, er geht mit uns hindurch. Und wir auf diese Art und Weise eine Gotteserfahrung machen, die wir anders nie machen würden. Und im Nachhinein würden wir sagen, oh Gott, jetzt bin ich dir begegnet in meiner Not, so wie ich nie mir gedacht hätte. Und wie es nie geschehen wäre, wenn er die Not einfach verändert hätte. Und manchmal verändert er die Not. Manchmal rettet er uns heraus, manchmal befreit er uns heraus. Es ist immer der Vater, nicht ein Automat. Versteht ihr, das ist der große Unterschied. Gott gibt immer. Weil er ein gebender Gott ist, das gehört zu seiner Liebe. Liebe und Geben ist eine Einheit, das ist sein Wesen. Er gibt, Er hat das gezeigt darin, dass er sein Größtes und Tiefstes und Schönstes gegeben hat, seinen Sohn. Liebe ist immer etwas, was mit Geben zu tun hat. Das ist das Wesen Gottes. Er hat seinen Sohn gegeben, das größte Zeichen seiner Liebe. Und so gibt er uns als Vater ständig. Wir müssen nur darauf achten, ihr Lieben, dass wir immer wissen, zu wem wir beten. Und wenn wir schreien, dürfen wir alles zu ihm sagen. Mit aller Not dürfen wir zu ihm kommen, mit jedem Kleinigkeit oder größeren Sache. Und dürfen in unserer Haltung nun vertrauen. Nicht auf einen Automaten, sondern auf einen Vater, der jetzt aufgrund dessen, was ich ihm gesagt habe, mit dieser Bitte das Beste daraus macht, was für mich im Moment richtig ist. Und meine Frage ist für mich und sicher auch für euch, halten wir das durch? Können wir das aushalten, dass Gott in seiner Liebe zu uns auch manchmal Wege geht, die sehr unangenehm manchmal ausschauen für uns? Und trotzdem sagen, okay, Herr, ich glaube, dass es so für mich gut ist. Und Gott prüft uns da, ganz sicher. Und in diesen Zeiten, wo wir so durch Dinge hindurch müssen, da lehrt er uns Abhängigkeit. Der Vater möchte immer, dass wir nicht sozusagen an einen Automatengott glauben, der einfach auf Knopfdruck das Gewünschte gibt, sondern dass wir an einen Gott glauben, in dessen Händen wir so geborgen sind, dass wir völlig abhängig sind von dem, was er tut. Und wir immer, ob er so tut oder dann tut, dass wir immer darauf vertrauen, er ist ein liebender Vater. Versteht ihr das Geheimnis von Gebet? Das Geheimnis von Gebet ist, ich weiß, zu wem ich bete. Das Geheimnis von Gebet ist nicht, dass ich 5 Stunden lang den Herrn etwas bitte und denke, das ist jetzt die richtige Art, wie man betet. Oder mit dieser Intensität oder in dieser Form, dass ich proklamiere und nicht bettle oder was auch immer. Das Tiefste ist, wenn ich anfange zu beten, dass ich sage, Vater. Und in dem Moment mir bewusst wird, mit wem ich jetzt rede. Und dann wird das Gebet anders, dann schreie ich auch, aber ich weiß, ich schreie zum Vater. Und er hat mir versprochen, wen da bittet, der empfängt. Er hat nicht gesagt, wer da bittet, empfängt genau das, was er gebeten hat. Sondern wer bittet, empfängt. Das bleibt. Das ist die große Herausforderung. Und wenn ich auch scheinbar nichts empfange, dann weiß ich, dass das, wie der Herr nun antwortet, in meinem Leben, in meiner Situation, das Beste ist. Und er wird für mich in keiner Situation mich im Stich lassen. In keiner einzigen Situation im Stich lassen. Und ihr Lieben, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum Jesus dieses Gebet, das wir ein Bittgebet nennen, präzisiert. Er präzisiert es in der Weise, dass er dann auch sagt, wenn ihr um etwas bittet in meinem Namen, dann wird es euch zuteil. Und dieses Wort in meinem Namen, das heißt, Jesus will uns darauf aufmerksam machen, dass wir unsere Gebete auch in unserer Haltung schon von vornherein abstimmen auf seinen Willen. Gott wird immer das tun, was seinem Willen entspricht. Und deswegen will Jesus schon im Vorhinein uns lehren, dass wir so anfangen zu beten, darüber nachdenken, bevor wir etwas aussprechen, so sehr wir es erkennen können, dass wir in seinem Willen sind. Dass wir in seinem Willen beten. Dass wir das erkennen, was sein Wille ist. Ihr Lieben, im Vater unser, da heißt es, dein Wille geschehe. Wenn wir das ernst nehmen, dann können wir nicht dagegen setzen, aber mein Wille geschehe. Versteht ihr? Unser Gebet muss mit seinem Willen ausgerichtet sein, sonst hätte es keinen Sinn, wenn wir ihn bitten, dein Wille geschehe. Warum? Weil wir wissen, dass dein Wille immer der beste ist. Aber auf der anderen Seite wollen wir durchsetzen unseren Willen. Das geht nicht. Deswegen unser Gebet muss in Übereinstimmung stehen mit seinem Willen. Und manchmal erleben wir es eben, dass wir merken, wenn etwas nicht erfüllt wird, es kann durchaus sein, dass so erfüllt wird, wie wir es meinen, meine ich, ja, dass es nicht in Übereinstimmung mit seinem Willen steht. Und wenn er aber unsere Bitte erfüllen würde, dann wäre es vielleicht uns zum Schaden. Weil sein Wille ist nie Schaden. Ist nie Schaden. Im Jakobusbrief heißt es einmal, ihr bittet und empfängt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Um eure Gelüste zu befriedigen. Mein Wille, ich möchte das und das und das und glaube, das ist für mich das Beste. Aber Gott sagt, nein, was du da betest, du weißt gar nicht, was du bittest. Das ist dir eher zum Schaden. Ich habe etwas Besseres für dich. Und manchmal, weil wir so fixiert sind auf diesen Wunsch, den wir haben, merken wir nicht das Bessere, den besseren Weg, die bessere Gabe, die bessere Antwort, die er uns gibt und sind fürchterlich enttäuscht. Die meisten Enttäuschungen im Gebet haben damit zu tun, dass das, was wir gebetet haben, nicht in Übereinstimmung stand mit seinem Willen und wir dann enttäuscht sind. Und wir nicht von vornherein in unserem Gebet diese Haltung haben, ja Herr, ich weiß, du bist mein Vater. Und was immer ich jetzt bitte, du wirst mir das geben, was für mich das Beste ist. Das ist das Geheimnis vom Gebet. Und zum Schluss, es wird hier Jesus in diesem Gleichnis, wo er sagt, wenn ein Sohn zu seinem Vater kommt und ihm um einen Fisch bittet, dann wird er ihm ja nicht eine Schlange geben. Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm nicht einen giftigen Skorpion geben. Und dann sagt Jesus, das ist der letzte Vers dann, dann sagt Jesus, wenn schon ihr als Väter böse seid, also Sünder seid, und wenn ihr als Sünder schon bereit seid, Gutes zu geben euren Kindern, um wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, die ihn, und jetzt kommt's, um den Heiligen Geist bitten, ihnen geben, diesen Heiligen Geist. Es ist interessant, wie Jesus, man erwartet an dieser Stelle, dass er dann sagt, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, Gutes geben denen, die ihn darum bitten. Weil es geht ja um das Gute. Und Jesus spitzt das zu auf dieses Thema, die Bitte um den Heiligen Geist. Was will Jesus damit sagen? Ihr Lieben, die Bitte, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist das Größte neben unserer Vergebung, was wir von dem Vater bitten können. Es ist so hundertprozentig in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, dass Jesus sagt, wenn ihr den Vater bittet, dass ihr den Heiligen Geist empfängt. Das heißt, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, schon wenn wir unser Leben Jesus geben, dass dieser Heilige Geist unser Leben total erfüllen kann und alles in uns und durch uns machen kann, was er will. Also, dass er nicht nur irgendwie wohnt und so ein stiefmütterliches Dasein bei uns hat, sondern dass er uns erfüllt. Das ist ein großer Unterschied. Ob er nur da ist oder ob er die Erlaubnis hat. Und das ist gemeint mit diesem Gebet, bitte um den Heiligen Geist, dass wir ihm, er ist ja eine Person, dass wir ihm die direkte Erlaubnis erteilen und sagen, ja, Heiliger Geist, der du in mir wohnst, ich gebe dir die Erlaubnis, mein ganzes Leben in Beschlag zu nehmen für dich. Das heißt Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass er es in Beschlag nimmt. Und ihr Lieben, das ist für Jesus eine der größten Bitten, die wir ausrichten können. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, Kapitel 14 bis 16, das sind so die Reden Jesu vor seinem Abschied. Man nennt sie auch Abschiedsreden, gehen noch ein Stückchen weiter. Aber das größte Thema in seinen Abschiedsreden ist der Heilige Geist. Wenn ich von euch gehe, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch einen anderen schicke, den Tröster, den Paraklet, den Heiligen Geist. Und der wird immer bei euch sein. Und er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist ist die Person, durch die Jesus in mir vorhanden ist, da ist. Der Heilige Geist, wir können ihn gar nicht überbetonen. Er wird meistens unterbetont. Und Jesus sagt, wenn ihr den Vater bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch gerne von ganzem Herzen den Heiligen Geist senden, in dem Sinne, dass er euch erfüllt. Wir brauchen den Heiligen Geist wie ein Stück Brot für unser geistliches Leben. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn bringen wir keine Frucht. Ohne ihn haben wir keine Kraft. Ohne ihn können wir die Bestimmung unseres Lebens nicht ausführen. Ohne ihn haben wir keine Sündenerkenntnis. Ohne ihn haben wir auch keine Gaben, mit denen wir arbeiten können zur Auferbauung des Reiches. Ohne ihn haben wir keine Offenbarung. Ist es dunkel. Das heißt, wir sind ununterbrochen auf den Heiligen Geist angewiesen. Und deswegen ist es so wichtig, dass er nicht ein stiefmütterliches Dasein in uns hat. Einfach in einer Ecke. Und hier und da auch wirken darf, sondern dass wir sagen, Heiliger Geist, er ist eine Person. Und Paulus sagt, er sagt nicht, du bist ein Tempel Jesus, sondern du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Damit ist natürlich gemeint, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Aber er nennt den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist ein Beispiel dafür, wie uns deutlich wird, dass wir sozusagen nur dadurch, dass wir mit diesem Heiligen Geist zusammenleben, dass er in uns wohnt und in uns wirkt, seine Fülle ausbreitet in uns und durch uns, dass wir in dieser Weise sein Reich bauen können. Und deswegen ist die Bitte um den Heiligen Geist, in dem Sinne, wie ich es gerade erklärt habe, eine der wichtigsten Bitten, die Jesus uns ans Herz legt. Betet den Vater um den Heiligen Geist. Und wenn ihr ihn bittet, dann wird er euch nicht etwas Falsches geben. Dann wird er euch nicht täuschen. Dann wird er nicht statt Fisch eine Schlange geben. Dann wird er euch den Heiligen Geist in der Weise senden, dass er euch füllt. Und jetzt kommen wir zurück zum Gebet. Ihr Lieben, für unser Gebet brauchen wir am allermeisten den Heiligen Geist. Genau für unser Gebet brauchen wir ihn. Warum? Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und deswegen kommt der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Der Heilige Geist ist es, der uns lehrt zu beten. Der Heilige Geist ist es, der uns diese Haltung dem Vater gegenüber vermittelt. Der Heilige Geist ist es, der uns Offenbarung gibt, was in Übereinstimmung mit dem Vater ist. Deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns auch zeigt, was Themen unserer Gebete sind. Was auf dem Herzen des Vaters ist, denn der Heilige Geist kennt das Herz Gottes. Und er nimmt die Anliegen aus dem Herzen Gottes und transportiert sie in mein Herz. So dass, wenn ich sensibel bin für das Reden des Geistes, ich nun die Dinge im Gebet aufgreife, die der Geist Gottes mir aufs Herz gelegt hat. Das ist zum Beispiel etwas ganz Entscheidendes für Fürbitte. Wir beten für jemanden anderen und ich weiß nicht, was gut ist für den anderen. Und dann könnten wir beten, Heiliger Geist, offenbare mir, zeig mir, was ist denn auf dem Herzen des Vaters für den anderen? Nicht, was habe ich auf dem Herzen für den anderen? Ich wüsste wahrscheinlich schon sehr viele Dinge zum Beten für andere, was gut ist für sie, aber das ist nicht die Sache, ob das auch von Gott her gut ist. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und seht ihr, darum hat der Heilige Geist auch in diesem Zusammenhang eine besondere Gabe parat für uns. Das ist das Sprachengebet. Das Sprachengebet, das so umkämpft war durch viele Zeiten hindurch, heute nicht mehr so wie früher, aber immer noch, ist eine der wunderbarsten Gaben, die Gott uns gibt im Zusammenhang mit Gebet. Es ist eine andere Sprache, die uns sozusagen der Geist Gottes vermittelt in unserem Geist und wir sprechen dann das aus. Wir verstehen nicht, was wir sprechen, aber Paulus sagt, wir sagen Geheimnisse. Was heißt Geheimnisse? Wir sagen genau das, ohne es zu verstehen, was auf dem Herzen des Vaters ist. Denn der Heilige Geist gibt uns Dinge ein, von denen er weiß, dass sie im Sinne Gottes sind. Sie stammen ja aus dem Vaterherz Gottes. Deswegen ist das Sprachengebet, das ist eine himmlische Sprache. Die versteht nicht einmal der Feind. Da hat nicht einmal der Feind Zugang. Das ist eine Sprache, die so himmlisch ist. Und wir können auf diese Weise mit dem Himmel kommunizieren. Und ich weiß, wenn ich in Sprachen bete, ich bete etwas, was hundertprozentig in Übereinstimmung steht mit dem Willen Gottes. Ist das nicht wunderbar? Hundertprozentig in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Deswegen verachtet nicht das Sprachengebet. Paulus sagt, ich wollte, dass ihr alle in Sprachen betet. Und er sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle zusammen, sagt er den Korinthern. Er wusste um das Geheimnis. Da war auch ein Fundament seiner Kraft, dieses Sprachengebet. Das ist ein Gebet, das ist keine Kommunikationssprache unter uns, sondern es ist ein Gebet zu ihm. Und gerade wenn wir zum Beispiel für jemanden anderen beten, weil ich es gerade gesagt habe, ich komme schnell an meine Grenzen und sage, Herr, hilf, mach das und gib ihm Offenbarung, dem anderen, in meiner Fürbitte oder was auch immer. Und manchmal sage ich, Herr, ich weiß einfach nicht, was ich beten soll für den anderen. Ich weiß nicht, was gut ist. Dann fange ich an, in Sprachen zu beten und sage, Herr, ich vertraue jetzt, eine Frage des Glaubens, dass jetzt, wenn ich in Sprachen bete, ich genau das für den anderen bete, was auf deinem Herzen ist. Ist das nicht eine tolle Sache? In Übereinstimmung, ohne zu wissen, wofür. Ich erzähle euch zwei Beispiele, dann schließe ich. Es gibt ein wunderbares Buch von Mahesh Khafta, einer der größten Prediger, Evangelisten und Diener des Herrn in Amerika, der viele Zeichen und Wunder erlebt hat. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die verborgene Kraft des Sprachengebetes. Ich glaube, es gibt es auch in Deutsch, ich weiß es nicht genau, aber in Englisch auf jeden Fall. Und er schreibt da vieles über das Sprachengebet, auch über seine eigenen Erfahrungen. Gleich am Anfang, wenn man das Buch aufschlägt und liest, erzählt er eine Geschichte. Es war spät abends und er hat sich vom Geist Gottes gedrängt gefühlt zu beten. Und er fängt an, in Sprachen zu beten. Er wusste nicht, wofür. Gott hat ihm auch nicht gesagt, wofür, sondern er hat gesagt, hat ihm einfach gedrängt, in Sprachen zu beten. Und hat angefangen, in Sprachen zu beten. Und er hat irgendwie empfunden, dass das Gebet dazu dient, dass ein Sieg durchbricht. Irgendwo, bei irgendjemand, in irgendeiner Situation. Aber keine Ahnung gewusst, für wofür. Und er hat 3 Stunden in Sprachen gebetet. Bis dieses Empfinden, dass eine Last auf ihm war, er sollte beten, in Sprache nachgelassen hat. Und dann ist er ins Bett gegangen. Bevor er ins Bett geht, geht er noch vorbei an dem Zimmer von seiner Tochter, die war College-Studentin, und er streckt noch seinen Kopf hinein und sagt Gute Nacht. Und plötzlich hat er den Eindruck, und er weiß nicht warum, zu sagen, Anna, so heißt sie, bitte, wenn du morgen in der Früh ins College fährst, dann nimm nicht mein Auto, sondern nimm das Auto von deiner Mutter. Keine Ahnung warum. Er sagt es einfach, hat sich so gedrängt gefühlt. Dann geht er schlafen, nächsten Tag in der Früh, die Tochter nimmt das Auto von der Mutter und fährt ins College. Und in der Nacht war ein schwerer Regenguss, ein Wolkenbruch, die Straße war also nass, aber das war schon alles vorbei, dieser Regenguss, und sie fährt auf einer Straße und plötzlich wird sie durch die Sonne, die aufgehende Sonne, so geblendet, dass sie eine Haarnadelkurve nicht gesehen hat. und kommt natürlich in voller Geschwindigkeit von der Straße ab und kracht frontal in einen Baum. Wagen ist natürlich total Schaden, Einsatzkräfte kommen. Und wie dann die Eltern verständigt wurden, Mahesh und Bonnie, seine Frau, also die Mutter von dem Mädchen, dann sehen sie gerade, wie sie das Mädchen aus dem Auto herausschneiden, sozusagen. Aber das Wunder, sie lebt. Einer der Einsatzleiter kommt zu den Eltern und sagt zu ihm, in meiner ganzen Zeit, wo ich Einsatzleiter bin, habe ich ungefähr 30 Mal es erlebt. So eine Situation wie diese, mit so einer Geschwindigkeit, abgekommen von der Straße, an einen Baum gefahren. Ich habe es kein einziges Mal erlebt, dass jemand überlebt hat. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand, der einen solchen Unfall hat, überlebt hat. Später kommt ein anderer Einsatzleiter und sagt dann über dieses ganze Geschehen, wisst ihr, was mit dazu beigetragen hat, dass sie überlebt hat? Das war der Airbag, der herausgefahren ist. Und in dem Moment wird dem Mahesh klar, sein Auto hatte keinen Airbag. Nur das Auto seiner Mutter hatte diesen Airbag. Natürlich waren da auch viele Engel beteiligt, nicht nur der Airbag. Aber grundsätzlich, jetzt wurde es ihm klar. Wofür hat er gebetet? 3 Stunden. Hat er keine Ahnung gehabt, im Sprachengebet. Aber er wusste genau, dass er etwas betet, was auf dem Herzen des Vaters war. In völliger Übereinstimmung mit dem Herzen des Vaters. Das Mädchen hat überlebt, sie hat Brüche gehabt an den Beinen und sie ist vollkommen wiederhergestellt. Und solche Erlebnisse konnte er in diesem Buch viele, viele, viele erzählen. Das Gebet in Sprachen ist ein Gebet in völliger Übereinstimmung mit dem Vater, auch wenn wir es gar nicht wissen. Und Gott hat ihn gedrängt, Fürbitte zu tun, für etwas, was er gar nicht wusste. Ist das nicht eine tolle Möglichkeit, das Sprachengebet? Und das ein weiteres des Sprachengebetes ist, dass uns der Herr, dann, wenn wir in Sprachen beten, ist ja unser Verstand nicht beteiligt. Das ist sozusagen von Geist heraus, nicht vom Verstand heraus, wie wir beten. Dass dann auch unser Verstand oft frei ist, Offenbarungen von Gott zu empfangen, während wir in Sprachen beten. Dass der Heilige Geist das auch benutzt, uns etwas zu offenbaren. Das ist jetzt die letzte kurze Geschichte, dann höre ich eh schon auf. Auch von Mahesh Haftar, der hat mich auch so beeindruckt, und das sind ja viele Geschichten. Er war auf einer Konferenz von Pastoren, da waren sehr, sehr viele Pastoren zusammen. Und in der Mittagspause sind dann 150 von diesen Pastoren in ein riesiges Restaurant gegangen und haben dort dann Mittag gegessen. Und er sitzt da so an einem Tisch und es ist sehr, sehr laut. Wenn Pastoren zusammenkommen, ist es immer laut. Dann sind sie da und er war also eher darauf aus, eher ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, er hat ja auch gedient und so weiter. Und er fängt an, ganz leise für sich in Sprachen zu beten, dort im Restaurant. Und er merkt, wie ein übernatürlicher Friede über ihn kommt. Er wird innerlich ganz ruhig, nicht so aufgeregt und nicht so hektisch, wie so rundherum um ihn ist. Und während er so in Sprachen betet, fällt sein Blick so auf die Seite hinüber und da sieht er die Kellnerin. Die ist also voll im Betrieb, äußerst hektisch, weil so viele Leute zur selben Zeit da waren und sie weiß nicht, wo der Kopf steht. Und er beobachtet sie nur. Und plötzlich kommt, während er betet, er hat immer in Sprachen gebetet, ganz leise, das hat ja niemand gehört, kam eine Vision vor seinem Auge. Und er hat gesehen, einen kleinen Buben, der in einer Dialysemaschine hängt, Nierenprobleme. Und er betet weiter und denkt sich nichts dabei und plötzlich kommt ein Gedanke zu ihm, während er betet. Möglicherweise ist diese Vision verbunden mit der Kellnerin. Und wie dann alles vorbei war, das Essen und gezahlt wurde, hat er diese Kellnerin hergerufen zu sich. Und die war sehr hektisch und gedacht, nochmal was zu bestellen. Und er hat sie dann einfach gebeten, dass er sich kurz hersetzt. Und dann hat er ihr erzählt und hat gefragt, hast du ein Kind, das Nierenprobleme hat und das an der Dialyse hängt. Und die Kellnerin kriegt so große Augen, fängt zu weinen an und sagt als erstes: Wer sind Sie? Wieso wissen Sie das? Und er sagt: Ich bin einfach nur ein Diener des Diener Gottes. So irgendwie hat er das ausgedrückt. Und dann sagt die Mutter: Ja, mein kleiner Sohn ist gerade dabei zu sterben. Die Prognose ist so ausgeschlossen, dass er das auch überlebt wegen diesen Nierenproblemen. Und dann konnte Mahesh dieser Frau einfach nur sagen: Liebe Frau, der Grund, er hat gesagt, ich glaube, der Grund, warum mir das Gott offenbart hat, ist einzig und allein der, weil er ihren Sohn heilen will. Ist das etwas, wo wir sagen können, das Sprachengebet ist ein Vehikel? Das ist doch eine ganz wunderbare Sache, wie uns der Herr auch durch das Sprachengebet, nicht nur, aber auch durch das Sprachengebet. Deswegen verachtet nicht das Sprachengebet. Denn wenn wir in Sprachen beten, sind wir mit dem Vater verbunden, sind wir mit dem Heiligen Geist verbunden. Da geschieht etwas zwischen uns und dem Vater, vermittelt durch den Heiligen Geist, und wir kommen in Übereinstimmung mit ihm. Er kann uns Dinge offenbaren, die für uns wichtig sind. Und ich wünsche mir, dass ich und dass wir alle solche Erlebnisse haben. Nicht nur durch das Sprachengebet, aber eben auch. Und deswegen hat uns der Vater den Heiligen Geist gegeben. Und deswegen sagt er auch: Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, um wie viel mehr wird nicht Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Bitten, das heißt nicht, er ist automatisch hier, sondern er will auch gebeten werden. Heiliger Geist, wirke du in meinem Leben. Ich übergebe dir vollkommen die Kontrolle über mein Leben und du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Und es werden Dinge geschehen, die uns ganz besonders auch im Gebet zu einer großen Hilfe werden, weil wir haben einen Vater, zu dem wir beten. Amen.